Mann der Sarah musste nicht nur 90, sondern 100 Jahre alt werden, bevor er zeugungsfähig wurde. 100 Jahre, das ist die Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit. 100, 30, 60, 130. Also das wissen wir, 600, nicht? Das ist eine vollkommene Fruchtbarkeit im Blick auf eine Fülle eines Neuanfangs. Das ist 888. Das ist der Name Jesus. Merken wir, wie Zahlen lebendig werden, um Worte Gottes zu erklären, imstande sind, jetzt. Aber 888 ist nicht nur 8 plus 80 plus 800, sondern 888 heißt Jesus und 666 heißt sein Gegenspieler. Jetzt kommt eine einfache Rechnung, aber gewaltig. Das heißt, jetzt rein mathematisch beurteilt, rein zahlenmäßig, die Differenz zwischen 888 und 666 ist wie viel? 222. Was heißt das? Die Zahl 222 ist sowohl in der Bibel als in der ganzen Schöpfung Gottes. Denn das, was die Bibel bezeugt, es sei also, das stimmt nicht nur irgendwo gerade in der Bibel und bei den Frommen oder bei den Auserwählten, sondern das, was die Bibel als Rechnung Gottes bezeugt, das stimmt in der ganzen Schöpfung Gottes, denn es ist seiner Hände Werk, weil die Schöpfung Gottes ist ja ein Teil der Rechnung Gottes. Und wo wir Naturgesetze erforschen wollen, kommen wir ohne Rechnen nicht aus, wenn wir es wirklich erfassen wollen. Also, das bedeutet, die Zahl 222 ist, die Zahl der Hochspannungsdifferenz zwischen 888 und 666. Kurz, 222 ist die Differenz zwischen 888 und 666. Das war ganz klar. Wer will da etwas dagegen sagen? Ich wage es nicht. Das heißt, 222, das ist 2 mal nur als 2 plus 2 plus 2. 2 ist Entzweigung. 20. 200. Nicht wahr? Das Maximum von Feindschaft, von Entzweiung, 222. Jetzt aber schnell eine Zwischenbemerkung dazu. Liebe Geschwister, wenn wir jetzt wissen, die Zahl 11 ist die Grundzahl der Leiden, die Zahl 22 ist die doppelt, ist die Zahl der Gemeinschaft seiner Leiden, also doppeltes Leiden. Die Zahl 13 ist die Zahl, die Zahl 11 und so weiter. Und jetzt haben wir gehört, 222 sei die Zahl der klaren, größtmöglichsten Differenz zwischen 888 und 666. Das heißt, zwischen Christus und dem Antichristen. Ist da eine Differenz? Und die Differenz ist festgehalten mit der Zahl 222. Was ich jetzt sagen will, das ist sehr wichtig für unser praktisches Leben, nämlich was? Sollte jetzt jemand von uns an Freudenbergstraße Nummer 14 wohnen, nicht wahr? Soll er sich dann sagen, so, also. Also wunderbar, Gott sei Dank, ich wohne in Freudenbergstraße Nummer 14. Und der Bruder nebenan, der wohnt an der Eich, Bergstraße 122, nicht wahr? Oder dann ein Steinweg 22. Oder hat so eine Telefonnummer 22 44 66, nicht wahr? Oh, das ist ja furchtbar. Was sollen wir hinzusagen, liebe Geschwister? Merken wir, das ist genau so hier, wie mit jeder göttlichen Wahrheit, je wunderbarer sie ist, umso zuverlässiger, in Anführungszeichen, bewegt sie sich am Rande des Abgrunds. Je steiler ein Höhenweg wird, wird immer höher, schwindiger. Nach dem Wort geht es. Er führt mich auf einen Felsen. Da sind wir einverstanden, so weiß nicht. Dann geht es aber weiter. Der mir zu hoch ist. Ja, dann wird es mir schwindig. Der mir zu hoch ist. Aber er führt mich auf den Felsen. Merken wir heute Abend auch etwas davon. Da kann es einem schwindig werden, nicht wahr? Und jetzt kommt die Praxis der Dinge, und die ich schon angeführt habe, liebe Geschwister. Das könnte jetzt für uns missbraucht werden, aber gläubigerweise, nicht wahr? Ja. Also, wenn unser Büro, Zen und Muhl, und jetzt Muhl, Architekturbüro Muhl Zürich, an der Nüchlerstraße 44 ist, so ist es nämlich. Also 2x22 oder 4x11, dann nehme ich das zur Kenntnis, und zwar vollständig bejahend wissend, dass vor Gott 44 nun einmal 4x11 oder 2x22 ist. Aber ich sage nicht nur ja, 44 ist 2x22, sondern ich sage, ich weiß aber noch etwas, dass der Gesamtschmuck des goldenen Leuchters eben gar 22 Stück sind. Dass das gerade richtig und nötig ist, was wie Gott mich führt. Ich will anders oder direkt ausgesprochen sagen, es fallen wie viele Haare von unserem Haupte ohne den Willen des Vaters. Aber wie die Zahlen in der Welt herumflunkern, ist ihm vollständig gleichgültig. So, doch, so töricht sind wir nämlich. Das war. Aber wir wollen uns klar sein. Es ist hier nur ein Schritt zum Aberglauben. Nur ein Schritt zum Aberglauben. Der Schritt auf dem Felsen noch heißt, es fällt kein Jota. Nicht nur in der Bibel, sondern in der ganzen Rechnung Gottes. Es sitzt in der ganzen Weltgeschichte keine Zahl irgendeiner Rechnung, irgendeiner Atomsumme am falschen Ort. Und gerade dann, wenn Gott es seinen Geschöpfen in die Hände spielt, nun mit den Zahlen zu jonglieren, wie sie wollen, wie kommt es heraus? Wie kommt es heraus? Das Los, steht geschrieben, wird in den Busen geworfen. Das heißt, die hohen Priester haben Los Mittel gehabt, verschiedene, und haben dann das im Busen hinter dem Ephod und dem Brustschild, haben sie dann die Urim und Thurim, das war dann die Sprache Gottes, da haben sie das vermischt, geschüttelt, wird im Busen geschüttelt. Alle seine Entscheidung aber kommt von Jehova. Also, wir können Loskugeln, jetzt ganz buchstäblich bleiben wir dabei, heute werden ja Loskugeln mit Zahlen gebildet und dann in einem großen Drahtbehälter durcheinander geschüttelt, nicht wahr? Und dann wird eine herausgelassen nach der anderen. Und jetzt kommt irgendetwas, was der Mensch selber nicht jetzt praktiziert oder geordnet hat, heraus. Ist das nun Zufall, was da herauskommt? Antwort: All seine Entscheidungen, die können nun die Kugeln so durcheinander würfeln, solange sie wollen. Das, was als Resultat herauskommt, ist genau so, wie Gott es geordnet hat. Genau so. Das Herz des Menschen, das ist auch so eine Loskugel, behält, dann ist, werden die Gedanken hin und her geschüttelt, angeklagt und entschuldigt und so weiter. Und das, was dann als Entschluss zustande kommt, also herauskommt dann in der Praxis, was dann geschieht, genau das, was Gott bewilligt hat. Es gilt für uns einfach das im Glauben, nicht wahr? Auf dem Felsen ist der Glaube, das Vertrauen. Ich nehme Kenntnis davon, dass auch jede Zahl in meinem Leben von Gott geordnet ist. Aber liebe Geschwister, das heißt jetzt nicht, dass wir heute Nacht anstatt schlafen, jetzt alle möglichen Rechnungen anstellen. Das wäre sehr unfruchtbar, nicht wahr? Aber wir merken dann ganz genau, zum Beispiel, als in meinem Leben, wir können uns jetzt ja gerade ausführlich ausdrücken, die Zahl 222 fällig geworden war in meinem Leben. Da war ich ganz sonderbar. Ich habe vorher und nachher nie mehr mit der Zahl 22 buchstäblich so zu tun gehabt wie damals. Wer unter den Brüdern etwas weiß, als es uns unheimlich schlecht ging, obwohl es heißt ja, er führt uns auf rechter Straße, nicht auf schlechter Straße. Ja, menschlich gesprochen, und wir zu tun hatten mit einer neuen Erfindung betreffend Großmasten für elektrische Leitungen da bei den Stauseen in der Schweiz, da hatten wir uns, Bruder Senn und ich, eingelassen bei jemand finanziell da mitzumachen. Das sah gewaltig aus. Und wir merkten, der war gerade daran, einen Schritt ins Glaubensleben zu tun, sagten wir, anstatt dass der das Geld irgendwo anders auftreibt, wollen wir es ihm geben. Das gab eine Katastrophe. Es gab dann eine Katastrophe. Ganz kurz, es wurde ganz unheimlich in unserem Leben, geschäftlich und so weiter. Es handelte sich dort um Leitungsmasten. Eines Tages interessierte sich das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Kanton Zürich, für dieses, begreiflicherweise, für dieses Produkt. Mit Freuden habe ich den Mann empfangen, ihm die Sache erklärt und sagte, kommen Sie mit mir, ich zeige Ihnen einen unserer Masten, erkläre Ihnen, was da alles verlangt wird. Er führt mich in der Stadt Zürich irgendwo hin vor einen Mast. Jetzt hat jeder eine Nummer. Das wisst ihr schon, was drauf stand. 222. Ich wusste damals schon, was das bedeutet. Aber, liebe Geschwister, ich darf jetzt nicht weiter erzählen, wie mir die Zahl 222 begegnet ist. Nur, übrigens, 22, nicht wahr? Das ist nur noch 200 dann. Das Maximum zwischen Feindschaft und Differenz zwischen Gott und dem Feind vorhanden. Als ich in der gleichen Sache einmal in die Gerichtsgebäude in Zürich warten musste, im Flur, fällt mir ein großes Portal auf, das hat ein paar Bilder ringsum. Und wie ich näher komme, sind das Bilder aus der Bibel. Da ist Daniel in der Löwengrube, da ist Josef, wie er von den Brüdern verkauft wird, also typisch Leidensbilder ausgewählt. Was für eine Zahl hat dieser Raum? Es war irgendwie der Verhörraum oder so etwas vom Gericht. 222. Dann während dem Krieg spielte doch die Fremdenpolizei eine Rolle, auch in der Schweiz, die sogenannte Fremdenpolizei. Wie ich doch für jemanden um Hilfe ersuchen will, da heißt es Büro für der Fremdenpolizei für Ausländer 222. Genügt. Drei Punkte. Wenn die Schrift uns einmal etwas sagt, so und so ist es von Gott aus gesehen, dann ist es so überall. Denn wo ist Gott nicht? Wo wirkt der Heilige Geist nicht? Er, der alles geordnet hat mit Maß, Zahl und Gewicht. So steht es, liebe Geschwister. So. Anstatt dass wir uns mit diesen Dingen praktischer Natur noch weiter beschäftigen, möchten wir den Namen Jesu doch noch näher ansehen. Denn Jesus ist 888. Dann war ich gespannt, wie ihr jetzt auch. Jesus ist nun die Zahl des Namens Christus. Er heißt ja Jesus Christus. Christus hat die Zahl 1480. 1480. Da hat uns also der Geist Gottes nicht den Gefallen getan, nun 7777 hinzusetzen, nicht wahr? Wie es uns zum Beispiel gefallen hätte oder mir, sondern 1480. Dann dachte ich so. Ein Mathematiker oder ein Rechenliebhaber, wenn er so Zahlen vor sich hat, dann sucht er, auch hier in unserem Leben, suchen immer einen gemeinsamen Faktor, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dann gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner und einen größten gemeinsamen Nenner. Und siehe da, ich habe mir nicht gefragt, es fiel mir nämlich auf, dass die Zahl 888 sich nicht nur teilen lässt durch die 8, gibt nämlich wie viel? 111. Das ist ja 111. Und zweimal sind die 222 und dann 333 und dann 444, 555, 666, 777. Das geht so weiter. Also das sind alles Zahlen. 111 Grundlage. 111 aber ist geteilt durch 3, gibt 37. 37 ist nun der kleinste Faktor im Namen Jesus Christus. 37. Aber das Interessanteste in jeder Beziehung unter den Zahlen ist der größte gemeinsame Faktor. Und der ist nun, teilen wir einmal 888 den Namen Jesus durch die Zahl der göttlichen Vollkommenheit, also durch 3, dann gibt es 296. Mit 296 können wir wohl alle nichts anfangen. Nun ist aber Christus 1480 ist 5 mal 296. Während, dann ist also der Name Jesus Christus 3 mal 296 plus 5 mal 296, ich habe es hier ausgerechnet, das gibt 2368. Das sagt uns heute auch gar nichts. Das ist der Name Jesus Christus, 2368, ist aber, wie wir gleich gemerkt haben, hoffentlich, 8 mal 296. Die Zahl 296 ist die Zahl, in welcher sich der Name Jesus und der Name Christus an höchstmöglichster Stelle vereinigen. Jesus 3 mal 296, Christus 5 mal 296, Jesus Christus also 8 mal, Neuanfang, 296. Was ist die nächste Frage jetzt? Was ist nur mit der Zahl 296? Da wusste ich nicht. Ich bat den Herrn und schon steht die Zahl 296 vor mir als fünftes Wort in der Bibel. Nämlich Hebräisch Ha-Eres, die Erde. Das hebräische Wort, die Erde, ist ein Wort und hat den Zahlenwert 296. Jetzt müssen wir uns also fragen, hat Jesus mit unserer Erde etwas zu tun? Was hat er dann für einen Leib an sich getragen? Von der Erde. Hat Christus als der Heilige Gottes, der Messias, etwas mit der Erde zu tun? Was sagt er selber? Wenn das Weizenkorn, ich will jetzt rechnerisch reden, wenn das Weizenkorn nichts mit der Zahl 296 zu tun haben wollte, das heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sondern immer irgendwo im Himmel triumphierend den Messias spielen wollte, was wäre dann der Fall? Dann gibt es keine Auferstehung der Toten. Dann gibt es keine Hoffnung für die ganze Schöpfung. Die Erde, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das heißt, die Impulsstelle aller Bewegungen im Inneren und Äußeren und zusammen, was unsere Erde betrifft. Das heißt, jetzt, die Tatsache, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes auf unsere Erde kommen musste und sich mit ihr eins machen lassen musste, mit der verfluchten Erde und ihren Bewohnern. Die Tatsache ist so unumgänglich vorhanden vor Gott, wie die Tatsache, dass 296 dreimal genommen Jesus heißt und 5-mal genommen Christus heißt und 8-mal Jesus Christus heißt. Also die Frage, ob es wirklich so etwas geben könnte, dass der unendliche Gott, wenn er schon einen Sohn haben sollte, ausgerechnet auf unsere arme Erde heruntersteigen sollte und dass das Heil der ganzen Schöpfung von diesem Stäubchen Erdglobus abhängig sein sollte, ist mathematisch erwiesen, klar. 888 und 1480 kommen ohne 296 nicht aus. Ohne die Erde. Und als zweiten Zeugen zu dem allem hinzu stolperte ich einmal über einen nicht nur Stein des Anstoßes, sondern über einen Felsen des Ärgernisses. Und wie ich den näher ansehe, den Felsen, ist dessen Zahl 296. 296 hebräisch zur Fels. Wer ist der Fels? Christus. Der Fels. Hebräisch zur, das Wort zur heißt Fels. Christus ist der Fels des Heils, der Fels des Ärgernisses, der Fels, auf dem Gott alles gründet und baut. 296. Sehen wir. Grundgelegt, zahlenmäßig erfasst, nicht dagegen zu machen. Das ist der Name Jesus Christus.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja, selbstverständlich.
3 und 7 gibt 10. Und 2 und 9 und 6 gibt 17. Und 1 und 4 und 8 gibt 13. Sind zusammen 40, 4 mal 10. Jetzt gerade
nachweisen. Ja.
37, 3 und 7 gibt 10.
Ja.
Und 296 gibt 17. Geistesfülle.
Die Ziffern einfach zusammengezeichnet.
Ja, 1480 oder 1 und 4 und 8 gibt 13. Die Quersumme Christus hat die Quersumme 13. Und die 3 Ziffern zusammen geben 40, 4 mal 10.
Die große Quarantäne, ja. Die große So, jetzt möchte ich noch die Zahl der Kelche am goldenen Leuchter etwas näher ansehen. Es soll die Zahl der Leiden sein. Bitte schön, wer am Einschlafen ist, es ist noch nicht ganz Mitternacht, also man darf erst um Mitternacht einschlafen. Und dann nur einer. Also, aber jetzt ist nur noch ein Farbtornfilmstreifen, der jetzt nur an unserem Auge vorüberzieht. 11, Grundzahl der Leiden, 22, die Zahl der Gemeinschaft seiner Leiden, der doppelten Leiden, 22. Was sagt die Schrift? Wie beginnt der Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Reihenfolge der Psalmen ist vom Heiligen Geiste geordnet. Wer es nicht glaubt, zahlt keinen Taler, sondern der liest dann einfach Psalm 44, 66, 88, 110 und so weiter. Nicht? Wer es nicht glaubt. Weiter. 22 Kelche sind am goldenen Leuchter, das heißt aber, das sind die Schmuckstücke und stellen da einen Blumenknopf, der sich dann in Kelche ausweitet und durch die Geburtswehen sich zur Herrlichkeit der Blume entfaltet. Das sind 22. Wie der Heilige Geist das Schmücken bei jedem von uns. Ja. Wie der, danke, mein Lieber. Aber, ja. Weißt du, ich hoffe jetzt, du seist ein Chirurg da hinten und ich einer da, gell? Dann verstehen wir uns gut. Danke dir für deinen Dienst, deinen Gegendienst. Also, die 22 Kelche sind die Schmuckstücke des Heiligen Geistes. Deshalb kann Paulus sagen, nun freue ich mich in den Leiden. Merken wir, die Dinge stimmen. Wie viele Buchstaben, ich rede jetzt als ein Lehrer, der sich seiner Schüler erbarmt, und in der Frage schon die Antwort natürlich geklärt ist, wie viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet? Also wenn wir von der Zahl 22 sprechen, wissen wir natürlich, wie viele Buchstaben das hebräische Alphabet hat. 22. Was heißt das? Jeder Buchstabe im Hebräischen ist vom Heiligen Geist ausgewählt. Jeder ein Leidenskelch. Jeder Buchstabe. Bis das Wort Gottes, schon des Alten Testamentes, von Gott zusammengerechnet, geordnet, gebaut war. Zu der unübertreffbaren Herrlichkeit, die es haben muss, bedeutete jedes Setzen eines Buchstabens wieder ein schwerstes Leiden. Für wen? Für ihn selber. Das hebräische Alphabet heißt Leiden, heißt Schmerz und so weiter. Hebräisch 22 Buchstaben. Spielt es eine Rolle in der Bibel, der wievielte irgendeiner der Gottesmänner ist von Adam an gerechnet? Spielt das eine Rolle? Da sehen wir, das ist doch Weltgeschichte, das ist nicht nur Heilsgeschichte. Wer ist der siebte von Adam? Am meisten damals mit Geist erfüllt, Henoch. Das war der einzige, der entrückt werden konnte. Es war der siebte. Also jetzt interessiert uns aber die Frage, wer ist der 22? Ausgerechnet Jakob. Jakob, später Israel. Israel, 22. Fein. Fein schon. Das heißt, Jakob habe ich geliebt. Was heißt das auf Deutsch? Wer seinen Sohn liebt, den sucht er früher heim mit Züchtigern. Unbarmherzig. Weil er ihn so lieb hat. Weil er eine solche Herrlichkeit aus ihm machen will. Ja, es ist aber noch die Frage, wer ist dann der Elfte? Sem. Nicht heißt es, ich bin ein Anti-Judaist und nicht ein Anti-Israelit, sondern ein Anti-Semit. Sem. Weil er der Gesegneste unter den Söhnen Noahs ist, Sem, ist er der meistgehasste von seinen Brüdern. Antisemitismus ist gleichbedeutend mit Feindschaft gegen Gottes Gnadengefäße. Gegen Gottes Darstellung seiner Barmherzigkeit. Das ist Anti-Elf und Anti-22. Merken wir. Das wird zahlenmäßig ganz genau erfasst. Wer Jesaja 25 durchlesen will, Jesaja 25, und nachzählt, wird dort eine 22-fache Gerichtssitzung Gottes finden über alle Nationen. Also, da stellt Gott die Nationen dar in einer Zahl 22. Wo beginnt das Gericht natürlich? In Jerusalem. Und wo hört es auf? Am äußersten Ende vom Hause Gottes weg, in Babel. Nebukadnezar kommt zuletzt. Und zwar genau in einer. Dort wird Babel nicht mit Babel geschrieben, sondern in der Spiegelschrift der hebräischen Sprache. Babel, dann ist es, ja. Die Spiegelschrift von Babel ist so, das macht die Schrift. Nein, ich will mich hier nicht verlieren. 11 Buchstaben sind hier, nicht wahr? Und 11 hier, das sind die 22. 2 mal 11. Und nun wechselt der Geist Gottes manchmal den 11. Buchstaben mit dem 12. aus, nicht wahr? Da ist die Mittelachse. 11 hier, 11 hier. Der Erste entspricht dem Letzten. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Ich bin das Aleph und das Tau, merken wir. Und so kennt der Geist Gottes auch die Symmetrie, nicht wahr? Unter den 2x11. Und nun, um in einer Geheimsprache etwas zu sagen, zu offenbaren, sagt sie nicht B, B, L, sondern jetzt weiß ich die Buchstaben nicht, sondern die entsprechenden symmetrischen Buchstaben. Und der A, jetzt habe ich Sheshak, Sheshak. B, B, L heißt Babel. Und ist das Spiegelbild der hebräischen Sprache für Babel. Dann heißt es, der König von Sheshak kommt zuletzt daran. Das heißt natürlich nicht, weil Shesh heißt erstens Sh, heißt 300 und Shesh 2 mal S ist schon 600 und Shesh als Name heißt 6. Nur angedeutet, wie gewaltig die Dinge da vorhanden sind. Nur angedeutet. Jetzt aber zurück zu der Tatsache, dass dort 22 Gerichtsvollzüge beschrieben sind. Der erste Juda Jerusalem. Der 22. der König von Juda, von Babel. 22. Jetzt. Bekanntlich ist nun in Babel ein Bild Nebukadnezars errichtet worden, das war 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Es hat also 60 und 6 in sich, das gibt zusammen die 66, also ein Teil hinter der 66. Jetzt ist 66 natürlich auch schon 3 mal 22. Jetzt begleiten wir das Volk Israel. Wie viele Seelen zogen mit Jakob hinab zu Josef nach Ägypten?
70.
Nein? Ich frage, wie viele Seelen zogen mit Jakob von Kanaan hinab nach Ägypten, als er zu Josef hinabzog? Wie viele Seelen, die aus seinen Ländern gekommen waren, heißt es? Das ist doch nicht schwer. Sie haben ja die Zahl 66 vor uns jetzt. 3 mal 22. Stimmt's? Die 70, die er meint, die sind auch da. Aber nicht die mit Jakob hinabzogen, sondern in Ägypten waren schon Josef und Ephraim und Manasse. Und der 70. ist der Vater selber. Im Ganzen waren es 70 Seelen, die dann in Ägypten waren, so steht geschrieben. Wir sehen, wie genau wir reden müssen. Und aller Seelen, die mit Jakob herabzogen nach Ägypten, die aus seinen Ländern gekommen waren, da war er doch nicht dabei, ne? Und die schon drunten waren, auch nicht, die zogen nicht mehr hinab, die waren schon dort, waren 66. Das heißt, das Haus Jakob, die Söhne Jakobs, waren 66, als Gott sie in den Schmelztiegel Ägyptens hinabführte. 3 mal 22. Wie viel Mal im Jahr lesen wir das Buch der Klagelieder? Wie viel Mal im Jahr? Antwort: meistens gar nie. Warum? Weil wir uns sagen, ja, wir haben Klagelieder genug in unserem eigenen Leben. Also auf das eine können wir noch verzichten. Da nun Gott und der Geist Gottes zum Voraus schon wieder wussten, dass das Buch der Klagelieder das wenigste Begehrte in der ganzen Bibel sein wird, hat er was damit mitgemacht. Die Glieder des Leibes, die uns die Unehrbaren zu sein scheinen, die umgibt Gott, und beten wir mit unserer größeren Herrlichkeit. Weil Gott das wusste, dass das so ein verschupftes, ein kläglich bedachtes Lied, Buch seines Herzens sein wird, weil das eine Verstoßene sein wird, eine Verworfene, hat Gott dieses Büchlein mit besonderem Schmuck versehen. Und wenn er das tut, tut er das immer im Heiligen, nach der Zahl des Heiligen Geistes, also mit 22. Klagelieder, Kelche 22, und siehe da. Da das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat, hat nun der Heilige Geist in Hebräischen das erste Kapitel mit 22 Versen gesetzt, und zwar so: der erste Vers beginnt mit Aleph, der zweite mit Bet, der dritte mit dem dritten Buchstaben und der 22. Vers mit dem 22. Buchstaben. Und jetzt kommt das zweite Kapitel, beginnt wieder mit dem ersten Buchstaben und hört auf mit dem 22. Buchstaben. Das sind also schon, das erste Kapitel hat 22 Verse, aber gewählt und geordnet vom Heiligen Geist. Je einer der hebräischen Buchstaben, schön der Reihe nach, gliedert die 22 Verse. Und wie der erste Buchstabe wiederkommt, beginnt das zweite Kapitel wieder 22 Verse. Nun hat das Klagelied 5 Kapitel. Da ist doch klar, bei 5 ist das dritte, das Mittelstück. Dieses tragende Mittelstück nun, dieses dritte Kapitel hat Gott mit 66 Versen geschmückt. Und zwar dadurch, dass je 3 Verse mit dem ersten hebräischen Buchstaben beginnen. Und das vierte und fünfte Kapitel hat Gott, um das Ganze symmetrisch zu machen, wieder mit 22 Versen und noch einmal mit 22 Versen geordnet. Jetzt, wie viel mal 22 Verse sind also im Klagelied? Es sind also 1, 2, 3, 4 plus 3, 7 mal 22. Ja, auf Wiedersehen, liebe Schwestern. Der Geist ist gut. Aber ich sehe, also ihr seid gut, wenn es so lang geht, nicht? Das ist mal sicher. Da hat der Heilige Geist das Buch der Klagelieder mit 7 mal 22 Versen ausgeschmückt. Es sind also 7 mal 22, oder jetzt sagen wir mal, ja, 7 mal 22. Kelche da. Wie viel goldene Leuchter brauchte es, um 7 mal 22 Kelche dazu zusammenzubringen? Nicht wahr? An einem goldenen Leuchter sind 22. Also genau wie im ersten Vers. Das ist ein goldener Leuchter. Und das zweite Kapitel ist wieder ein goldener Leuchter mit 22 Kirchen, 22 Versen. Die 7 machen das. Es brauchte also 7 goldene Leuchter, um 154 Kirchen darzustellen. Wo finden wir die? Offenbarung 1. Erkennt Johannes den, die Stimme dessen, der mit ihm geredet hat, als den Herrn, der Herrlichkeit in der Herrlichkeit, wandelnd inmitten von 7 goldenen Leuchtern. Und die haben wie viel Kelche, die 7 goldenen Leuchter? Die haben genauso viel Kelche, wie das Hohelied Verse hat. Ah, Entschuldigung, bei mir ist das Klagelied schon zum Hohelied geworden. Ja. Wie das Klagelied Verse hat. Das heißt, liebe Geschwister, im Leben Jesu musste die Zahl 22 7-mal durchlitten werden. Und erst als 7-mal 22 Kelche durchlitten waren, das heißt 154, war für ihn der Abschluss seiner Leiden gekommen und Offenbarung 1, gleichzeitig, wenn der Abschluss der Leiden gekommen ist, ist der Anbruch der Herrlichkeit gegeben. Das ist Offenbarung 1. Abschluss seiner Leiden, Anbruch seiner Herrlichkeit. Inmitten 7 goldener Leuchter. Da hat er sein Klagelied gesungen. Ja. Denken wir, und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, der wusste, um was es ging bei dem Lobgesang. Wie beginnt nun das mittlere Kapitel im Klagelied? Das beginnt: Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat. Ich. Wer ist der Ich? Eben er. Er ist die Mitte des Klageliedes. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat. Und zwar von Anfang der Schöpfung an bis ans Ende. Alles gesehen, aber auch alles selber getragen. 7 mal 22. Abschluss der Leiden. Wir sind aber mit der Zahl 66 noch ist zu erwähnen, die 66 Verse im Klagelied, also die 3 mal 22. Wie wir gesehen haben, die 3 mal 22 oder 66 Einheiten der 3 goldenen Leuchter, die bei Sacharja 4 erscheinen. Das sind 3 goldene Leuchter. Einer in der Mitte und dann die beiden Ölbäume. Und die Ölbäume sind die beiden Leuchter, die Ölbäume, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Wie viele Bücher gibt es denn in der Bibel? 66. Vielleicht von ungefähr jetzt? 66. 3 mal 22. Im Alten Bund sind es 39. 39?
Ja, 40 sind meine Tollste, ja.
39 im Alten Bund bekam Paulus nicht. 5 mal 40 Schläge, weniger eine, das gibt doch 39. 39 ist doch 3 mal, hat er schon geflüstert, 3 mal 13. 40 weniger 1, gleich 3 mal 13. Alles wohl geordnet. Die Bücher der Bibel 66. Ja. Und jetzt. Die 7 mal 22 im Klagelied, die Verse, entsprechen den 154 Kirchen an den 7 Leuchtern in der Herrlichkeit des Christus. Das ist nun seine Herrlichkeit. Genau seinen Leiden in 154 ist dann die Herrlichkeit der himmlischen Schönheit entfaltet worden. Und jetzt, aber es geht nicht mehr lange, jetzt machen wir nur noch ein oder zwei oder drei große Fischzüge und dann packen wir zusammen. Jawohl, danke. Da hinten sind die Rebellen. Schön. Jetzt, eines Tages lese ich wieder im Johannesevangelium. Nach der Auferstehung Jesu begegnet er doch seinen Jüngern dort am See Tiberias. Kindlein, habt ihr auch etwas zu essen? Das war eine Frage, die sie in Verlegenheit brachten. Die haben nämlich die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Auf seinen Befehl fangen sie eine Menge Fische und sonderbarerweise werden die jetzt gezählt. Und zwar genau. Wie viel haben die gefangen? 153 haben die gefangen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wie schade. Hättet ihr nur noch einen mehr fangen müssen und dann wäre es 154 gewesen, dann würde die Rechnung stimmen, nicht wahr? Und siehe da, und als ich betrübt weiterlas, heißt es, und er sprach zu ihnen, nehmet, esset, und er gab ihnen den Fisch. Das heißt, das hat mir gesagt, liebe Christen, wenn je in unserem Leben kein einziger vermisst werden würde noch, als nur einer. Den letzten, den 154. vermisst. Und wer die Rechnungen Gottes kennt, der weiß, ob einer fehlt oder nicht. Oder wie viele noch fehlen. Das heißt, wenn einer noch fehlen sollte, zur Zahl, die jetzt in Frage kommt, 154, 7 mal 22, dann müssen wir wonach schauen? Dein Herrn selber. Denn diesen Fisch, dessen hat er sich selber angenommen. Das war wohl der komplizierteste, um zubereitet zu werden. Bis er genießbar wurde, ich denke, wir verstehen einander ein wenig. Also der Letzte, der noch fehlt, den hat der Herr selber in Kur genommen. Aus Kohlenfeuer gelegt, zugerichtet, sodass seine Jünger nicht das Werk ihrer eigenen Fischerzunft genießen konnten, sondern sein Werk. Sein Werk. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Apostel Paulus. Weiter. Dann las ich im Alten Testament, als es sich darum handelte, dass jetzt dieses herrliche Haus Gottes bei Salomo gebaut werden soll, dass Salomo, der Sohn Davids, das war der Sohn Davids, den Fleische nach, bevor er zu bauen begann, hat er zuerst für die Fronarbeiter gesorgt. Also anders als heute. Und dann zählt er aus allen Fremdlingen in Israel, aus allen Fremdlingen, hat er die Arbeiter zu dem Bau des Hauses, zum Hause seines Gottes gerufen und gezählt. Und jetzt wird zusammengezählt. 70.000, was waren das, Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge und darüber noch 3.600 Aufseher. Zusammengezählt gibt das 80.000 und 70.000 gibt 150.000 und 3.600 dazu gibt 153.600. Dann habe ich gedacht, Salomo, 400 hast du noch vergessen. 400 fehlen. Nicht wahr? Wenn es 154.000 wären, dann würde die Rechnung wieder stimmen. Denn bei Salomo gilt die Überschrift, dein sind die Tausend, Salomo. Bei Salomo geht alles in die Tausend. Dein sind die Tausend. Also was bei Herrn Jesus 154 sind oder bei anderen 154, das ist bei Salomo 154.000. Und bei anderen 70, das ist bei ihm 70.000. Das darfst du gar nicht sagen. Man darf gar nicht sagen, dass er von den tausend Frauen geredet hat. Von Salomo. Wir sehen, die tausend sind dein, Salomo. Nichts zu machen. Können wir ausschlagen, wenn wir wollen. Also, 153.600. Ich habe aber schon, ja. Und dann wusste ich, ich glaube etwa ein bis zwei Jahre lang, wusste ich nicht, warum Salomo die 400 nicht gefunden hat. Und ich auch nicht. Bis ich eines Tages beim Vater Salomos lese, bei David, wo? In der, ausgerechnet in der Höhle Adulam. In der Höhle Adulam. Da kamen alle, die Schulden hatten, die verschuldet waren, alle, die sich mit der damaligen Regierung überworfen hatten, die erbitterten Gemütes waren, und das ganze Haus seines Vaters kam zu ihm in die Höhle Adulam, damals im eigenen Vaterland, die Fremdlinge. Das war ums Aussehen. Und aller Männer, die bei David waren, waren bei 400. Was heißt das? Wo haben wir also die 400 Vermissten zu suchen, die Salomo in der Reichsherrlichkeit gar nicht mehr finden kann, weil die David selbst, er stellt Christus dar als den, der durch die Demütigung und die Kriege Gottes zur Herrschaft kommt. Ich war David. Sein Vater David, es heißt nämlich, von den 153.600 heißt es, die sammelte David zu den Fremdlingen, die sein Vater David schon irgendwie, da ist der Hinweis auf den Vater David gerecht hat. Das heißt wiederum, die 400, die fehlenden, nicht? Die hat Gott durch David zuvor schon bereitet. Und da 4 die Zahl der Welt und 100 die Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit ist, heißt das, die 400 sind für Gott, für Christus schon das Angeld der Erstlinge Gottes aus der ganzen Schöpfung. Die 400, die kamen aber in die Höhle Adulam. Das heißt, um das Kreuz von Golgatha. Das ist Adulam. Das sind wir. Sammelt er zuerst. Und die nachher Mitarbeitenden am Herrlichkeitsreich, das sind dann nur noch der große Rest bis zu 154.000, natürlich bei Christus dann nochmal 1000 mal 1000. Da 154 Fische dort auftaucht, sehen wir uns das näher, noch etwas näher an. Da steht nämlich im Symbol im Vorhof bei Salomo. Nun waren rings um das eherne Meer zwei Reihen von Rindern. In einer Reihe waren 300 und dann noch einmal 300, gibt wie viele? 600. Und dieses eherne Meer ruhte auf 12 Rindern, die es trugen. Das gibt also 600 und 12 gibt 612. 612 geteilt durch 4 aber gibt 153.
9 mal 17.
Bitte?
9 mal 17.
Oder 9 mal 17. Wir bleiben jetzt bei unseren 153. Also nach jeder Himmelsrichtung sind 153 Rinder zu sehen. 4 mal 153. Wie viel fehlen jetzt? Je eins. Je eins. Jetzt haben wir aber gelernt, was wir tun müssen, wenn irgendetwas fällt. Wohin müssen wir dann gehen? Wir sind jetzt im Vorhof, nicht wahr? Das eherne Meer steht im Vorhof. Wenn wir im Tempelgebäude nun im Hause Gottes den Herrn suchen wollen, um das Fehlende bei ihm zu suchen, müssen wir ins Allerheiligste gehen. Nun muss ich vorausschicken, dass die Schrift Cherubim gleich Rinder setzt und Rinder gleich Cherubim. Ezekiel 1 und Ezekiel 10 ergeben das ganz klar. Nun sind bei Salomo nicht nur die beiden Cherubim aus Gold von Mose auf der Schiffshütte im Allerheiligsten, sondern er musste ja noch zwei Cherubim aus Ölbaumholz schnitzen. Die waren über den zwei, das waren also vier Cherubim, damit das bei Salomo im Allerheiligsten stimmt mit dem, was am Throne Gottes im Himmel vorhanden ist. Vier Cherubim. Vier Cherubim und das sind vier Rinder. Die Zentraldarsteller der Geisterwelt sind Stiere oder Rinder. Das ist halt nicht recht. Also, nach je einer Himmelsrichtung, haben wir draußen gesehen, fehlt einer, weil es ihr Führer, ihr Chef ist, ihr Vertreter beim Herrn drinnen in seiner Gegenwart. 4 mal 154. Das heißt, der große Fischzug der ganzen Schöpfung. Und dann ist das All in der Gefangenschaft dessen, der sie alle zur Freiheit berufen hat. Amen.
Amen.